NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz. Schön, dass ihr bei unserem Ernährungspodcast wieder dabei seid. Heute geht es bei uns um ein Organ, das sehr große Aufgaben zu bewältigen hat, nämlich die Leber. Sie ist ein echtes Multitalent, entgiftet, speichert Nährstoffe, stellt viele wichtige Eiweiße und andere Dinge her. Und wenn sie krank wird, dann wirkt sich das auf den gesamten Organismus aus. Deshalb ist es wichtig, sie bei ihrer Arbeit durch eine richtige Ernährung zu entlasten. Und natürlich kann man auch durch das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich unterstützen, wie zum Beispiel pflanzliche Produkte wie Mariendistel oder Antioxidantien wie Vitamin E oder Omega-3-Fettsäuren. Und mir gegenüber sitzt wie immer die Frau mit den vielen Fragen im Gepäck, Fachjournalistin Manuela. Und heute gehen wir der Leber mal auf den Grund. Hallo, liebe Manu.
Hallo, liebe Julia. Also erstmal ein großes Danke an die fleißigen Hörerinnen und Hörer für die vielen interessanten Fragen, die ihr uns wieder geschickt habt. Also bei uns Menschen ist die Leber ja das zentrale Organ, das für die Entgiftung im Körper zuständig ist. Und deshalb mag sie kein fettes Essen, zu viel Alkohol auf Dauer und dann kommt nämlich die Fettleber. Gibt es denn eine Fettleber auch bei Hund und Katze?
Ja, ist lustig, dass du gleich mit der Fettleber anfängst sozusagen. Die gibt es bei den Tieren, kommt es gar nicht so oft vor nämlich, aber Fett- und Leberprobleme sind echt so menschenassoziiert. Also wenn ich Besitzer berate, die ein leberkrankes Tier haben, dann kommt wirklich häufig auch vor, oh, wir müssen jetzt fettarm füttern, was aber tatsächlich nur in ganz bestimmten Fällen notwendig ist. Also Fettleber beim Hund ist eher selten. Bei der Katze gibt es das tatsächlich schon, aber im Zusammenhang mit ich fresse nichts mehr. Also Katzen, die plötzlich aufhören zu fressen und vielleicht sogar auch übergewichtig sind, also es hat auch mit dem Körpergewicht noch zusätzlich was zu tun, können dadurch eine Fettleber erleiden, weil die spezielle Eigenschaften haben, sage ich jetzt mal, die, wenn die Katze nichts frisst und übergewichtig ist, dann wird vermehrt Fett abgebaut. Und das kann aus der Leber nicht mehr wegtransportiert werden, weil die Transporter, die die Katze bräuchte, dafür bräuchte sie Nährstoffe, um diese Transporter zu bauen und das Fett zu entsorgen sozusagen. Und dadurch, dass sie nicht mehr frisst, fehlen ihr die Transporter und damit verfettet dann die Leber. Man nennt es feline hepatische Lipidose.
Aber das ist doch in sich für mich jetzt ein Widerspruch. Die Katze ist übergewichtig, frisst aber nicht.
Ja, genau. Also sie, ja, es gibt ja auch Gründe, warum, also andere Gründe, warum sie nicht frisst. Also es ist tatsächlich so, dass übergewichtige Katzen, die das Fressen einstellen, da muss man wirklich schon ein bisschen Obacht oder aufmerksam sein, sollte auch nicht zu lange warten, weil tatsächlich dieser Kreislauf dann in Gang gehen kann und dann tatsächlich so eine Leberverfettung auftritt. Also es ist auch wirklich vom Vorbericht dann häufig so, dass dann es heißt, ja gut, die frisst jetzt schon seit längerem nicht mehr. Manche sehen dann auch tatsächlich gelb aus, also die kriegen dann auch diese gelben Schleimhäute, die du natürlich bei der Katze jetzt, also wo sieht man die Schleimhäute? Ja, im Auge, die Sklera, die ist normalerweise weiß, die wäre dann leicht gelblich.
Auch bei der Katze?
Auch bei der Katze, ja.
Das ist aber dann schon Gelbsucht, oder?
Das wäre dann Gelbsucht, genau. Und also wenn es auch schon fortgeschritten ist, dann wirklich dann auch eine Leberschädigung. Aber manche merken das halt auch gar nicht so schnell und stellen das dann vielleicht auch erst beim Tierarzt fest.
Deswegen, und wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist es zu spät sozusagen.
Ja gut, du musst dann halt Gegenmaßnahmen ergreifen und das Wichtigste ist in dem Fall dann tatsächlich das Füttern, ja, um einfach wieder diese Nahrungsaufnahme in Gang zu bringen und auch letztlich dann wieder dafür sorgen zu können, dass diese Transporter, sage ich jetzt mal, gebildet werden. Das heißt, dass die Katzen in der Regel dann auch durchaus stationär aufgenommen werden und vielleicht sogar auch dann eine Sonde bekommen, eine Nasenschlundsonde zum Beispiel. Wenn sie halt freiwillig nicht mehr fressen, muss natürlich dann der Ursache auf den Grund gehen, warum frisst sie nicht mehr. Aber einfach um jetzt diese Leberproblematik da sozusagen zu stoppen, ist dann tatsächlich das Allerwichtigste, dass sie wieder frisst. Aber ihr müsst da echt dann auch zum Tierarzt gehen. Also in dem Kontext tritt eine Fettleber beim Tier durchaus auf. Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, beim Menschen ist es nicht so im Vordergrund, sage ich jetzt mal. Genau. Ich meine, die Leber ist ja, also ich bin ja ein Leberfan. Nicht nur, weil sie immer brav entgiftet, wenn man vielleicht doch mal das eine oder andere entgiften muss, sage ich jetzt mal. Aber ist schon cool. Wusstest du, dass die über 1500 Stoffwechselfunktionen hat, zum Beispiel im Körper? Also es gibt, glaube ich, fast nichts, was sie nicht macht, ja.
Nein, wusste ich nicht.
Ja, also es gibt so echt so
Fun-Facts. Ich wollte eh gerade sagen, wir fangen erstmal von vorne an. Genau, was macht die Leber genau? Was leistet die tagtäglich?
Ja, alles. Also tagtäglich. Also die hat Schlüsselrollen bei der Verdauung im Stoffwechsel insgesamt, im Nahrungsstoffwechsel. Also Aufbau, Umbau von Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten. Also wie gesagt, das ganze Rundum-Paket. Dann hat sie auch im Intermediärstoffwechsel, spielt sie eine Rolle. Sie bereitet bildet Gallensäuren, die dann in der Galle, in der Gallenblase quasi gespeichert werden, und die wiederum brauchen wir für die Fettverdauung. Also auch da ist sie sehr wichtig. Dann hattest du schon gesagt, Entgiftung, ganz, ganz wichtig. Also Medikamente wäre das eine, oder Toxine oder auch zum Beispiel Ammoniak. Das ist ein Abbauprodukt aus dem Eiweißstoffwechsel, was per se auch giftig wäre. Da sorgt die Leber auch dafür, dass das ungiftig, unschädlich gemacht wird, indem sie aus Ammoniak Harnstoff macht, und das geht dann über den Urin weg. Du hast mich gerade so fragend angeschaut. Es sah so aus, als wäre das die Frage, die dir auf der Zunge lag. Genau.
Nein, ich habe gerade gefragt, durch was entsteht Ammoniak? Wie kommt der Ammoniak
her? Ja, du hast, also bei Eiweiß besteht aus einzelnen Aminosäuren, und Aminosäuren haben einen Stickstoffrest, und dieser Stickstoff muss quasi immer irgendwie entsorgt werden. Und in diesem Abbauprozess vom Eiweiß ist ein Abbauprodukt eben Ammoniak, was per se ein Zellgift wäre, kennen wir auch sicherlich aus, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel aus, weiß ich nicht, vielleicht einem Stall, ja, oder dieser Uringeruch, ja, ja, wenn das auch Bakterien das zersetzen sozusagen. Und da der Ammoniak per se eigentlich giftig wäre, brauchst du halt einen Helfer, der das unschädlich macht. Und in der Leber wird Ammoniak zu Harnstoff umgewandelt. Und Harnstoff ist, wie wir wissen, wasserlöslich. Das ist das, was dann im Urin, im Pipi landet und auch ungiftig ist. So, also dafür brauchen wir die Leber zum Beispiel eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und ansonsten, was macht sie noch? Sie macht auch Gerinnungsfaktoren. Auch wieder etwas, wo sie wichtig ist. Und es gibt auch bestimmte Nährstoffe, die in der Leber tatsächlich gespeichert werden, wie Vitamin A, auch B12 in gewissem Grade. Normalerweise werden B-Vitamine eher nicht gespeichert, aber B12 tatsächlich zu gewissen Anteilen. Kupfer und Eisen ist etwas, was in der Leber auch in größeren Mengen vorhanden ist. Und auch Glykogen, also sozusagen unser kurzfristiger Kohlenhydratspeicher. Also wenn du ganz schnell Energie brauchst, bevor du jetzt an Fettreserven gehst, wird erstmal der Glykogenspeicher in der Leber verbraucht, weil der ist kurz und schnell verfügbar sozusagen. Also da haben wir jetzt schon eine ziemliche Palette. Und was sie auch noch super gut kann, und das ist auch wieder das Coole in der Ernährung, dass die ein sehr hohes Regenerationsvermögen hat. Das heißt, bei der Leber kannst du, also die ist vielfältig, die macht viel, die reagiert auch viel, und du kannst die aber auch, oder sie kann sich auch wieder gut regenerieren.
Und ziemlich schnell, glaube ich sogar.
Ja, ne? Ziemlich schnell. Ich kann so ein kleiner Funfact, ich finde es faszinierend, ich habe es mal gelesen, dass wenn du jetzt, bei Ratten war das jetzt beschrieben, wenn du 70% von der Leber wegschneidest, dann ist innerhalb von 2 Wochen die Leber wieder komplett regeneriert.
Das wächst komplett nach?
Ja.
Die 70%?
Also ich habe es gelesen und die Quelle erschien mir seriös schon eine Weile her. Aber das habe ich mir so, das sind immer so Dinge, die du dir merkst, ich gedacht habe, ja, Wahnsinn. Ja, also die Leber ist wirklich cool. Ich meine, wir hatten ja auch schon Podcast über die Nierenerkrankungen. Da sieht es ja nicht ganz so positiv aus, dass du, wenn du dort eine Schädigung in der Niere hast, dann ist die in der Regel nicht reversibel. Und bei der Leber hast du, je nachdem, was halt auch betroffen ist und so weiter und so fort, aber die hat grundsätzlich wirklich ein sehr hohes Regenerationsvermögen, was wir auch über die Ernährung dann versuchen zu unterstützen. Genau. So der Steckbrief unseres Superorgans.
Jetzt hast du gesagt, also Fettleber ist relativ selten bei Tieren.
Nicht so oft, genau.
Bei Menschen gibt es ja auch die Leberzirrhose und den Leberkrebs. Gibt es das bei Tieren auch?
Das gibt's. Ja, das gibt's. Also Zirrhose ist ja im Prinzip eine Beschreibung, also das Endstadium, wenn du so willst, von einer chronischen Lebererkrankung. Also du hast erst die Fibrose, das ist so Vernarbung, ja. Genau, die dann quasi immer weiter fortschreitet. Die Leber verhärtet sich, das funktionale Gewebe geht unter sozusagen, und dann ist die Zirrhose sozusagen das Endstadium. Das gibt es bei Tieren auch gleichermaßen, und natürlich gibt es auch Krebs, wie auch bei uns Menschen, sowohl als Primärtumor, also ursächlich in der Leber, oder eben auch in Form von Metastasen. Das haben
aber
wir
diese
auch.
Vernarbung und die Zirrhose, das kenne ich jetzt durch Alkohol bei Menschen.
Ja gut, ja. Das gibt es jetzt bei Tieren.
Ja eben, woher kriegen die das?
Das kann einfach eine chronische Entzündung sein. Es gibt Infektionskrankheiten, die auf die Leber gehen. Also du hast sehr vielfältige Erkrankungsmöglichkeiten, sage ich jetzt mal.
Die zu einer Zirrhose auch führen.
Die zu einer Zirrhose führen können, weil halt einfach dieses Lebergewebe sozusagen dauerhaft in geschädigt ist. Du hast ja auch, wenn du jetzt eine Wunde am Arm hast, ich sage jetzt mal ganz blöd, ja, und du kann sich auch eine Narbe bilden, wenn du die Wunde immer wieder aufkratzt und irgendwann wird es halt nicht mehr wie neu, sondern dann wird es halt umgebaut, weil es sich halt nicht mehr regenerieren kann. Und das hast du bei der Leber sozusagen auch.
Genau. Dann haben wir hier die erste Frage. Wir haben hier einen Fall, da hat die Katze chronische Hepatopathie. Das ist ein Überbegriff für langsam fortschreitende Lebererkrankungen, bei denen die Leber längere Zeit geschädigt wird. Mhm. Sie führt zur Narbenbildung, haben wir schon gesagt, Fibrose und kann letztendlich in eine Leberzirrhose münden. Genau. Ich lese mal vor, was die Daniela uns geschrieben hat. Unser Kater Oskar ist 4,5 Jahre und seine Diagnose lautet chronische Hepatopathie, gegebenenfalls chronische idiopathische Hepatolipidose.
Okay, ja.
Es sind die ALT-AST-Werte im Blut schon seit längerem erhöht, genau 2-3 Jahre. Die Funktionswerte der Leber sind alle im Referenzbereich.
Sehr gut.
Die aktuellen Behandlungsansätze seit September waren die Gabe eines Mariendistelpräparats und Ursohol. Ist das Ursohol?
Ich nenne es Ursohol.
Kohl, okay.
Aber vielleicht kann man auch Ursohol sagen.
Ursohol, so wie seit Mitte Juli diesen Jahres SAME.
Brauchen wir eine, wie nennt man das? Ein Glossar. Also Ursohol ist ein Medikament, was den Gallefluss fördert. Möglicherweise auch, weil hier die Lipidose, also anscheinend eine Fettverstoffwechselungs- oder Fettproblematik bei der Leber vorzuliegen scheint. Und SAME ist die Abkürzung für S-Adenosylmethionin oder manche sagen auch SAME dazu. Das ist eine Nahrungsergänzung, die du unterstützend geben kannst, die da auch so gewisse...
SAME heißt es.
SAME, ja. Also ich weiß, ich glaube, es gibt verschiedene Aussprachemöglichkeiten.
Aber das ist die Abkürzung für?
S-Adenosylmethionin. Das ist die Vorstufe von...
Sowas kannst nur du wissen.
Glutathion. Ja, irgendwas muss man im Studium lernen, hätte ich jetzt was gesagt. Oder in der Fachtierarztausbildung. Nein, also das ist eine Vorstufe von Glutathion. Und Glutathion wiederum ist ein sehr wichtiges Antioxidant auch im Körper. Und das wird in der Leber gebildet und kann eben bei Leberschädigung, kann die Eigensynthese reduziert sein. Hat an sich eine hepatoprotektive Wirkung, so wie wir nennen, also eine Leberschutzwirkung, hat auch antioxidative Eigenschaften und deswegen kann man das sozusagen da unterstützend geben. Ist wichtig für verschiedene Stoffwechselprozesse, also sind wir jetzt schon auf der biochemischen Ebene so langsam angelandet. Aber kann man vielleicht so festhalten, es gibt so zwei, sag ich jetzt mal, Hauptwirkstoffe, die auch tatsächlich ganz gut beschrieben sind, auch beim Tier, wo wir auch Dosierungsvorschläge haben, sage ich jetzt mal, weil du hast ja oft auch bei pflanzlichen Unterstützungsmitteln einfach Ableitungen aus der Humanmedizin und da fehlt es ganz oft an tiermedizinischen Studien oder auch wirklich was Konkretes, ja. Deswegen, ich bin auch mal gerne bei meinen Nährstoffen oder bei den Sachen, wo ich weiß, die sind gut geprüft und da gehört jetzt eben S-Adenosylmethionin dazu, wobei leider, das ist in der Tiermedizin ein ernährungsphysiologischer Zusatzstoff und hat leider die Zulassung verloren kürzlich. Das heißt, das darf in Tierarztprodukten gar nicht mehr mitverwendet werden, leider. Aber genau, war ansonsten, es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache und eben die Mariendistel, wo wir auch gute Studien haben, auch die Wirksamkeit tatsächlich bewiesen ist, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Ob das dann immer alles so gleichermaßen funktioniert. Aber ja.
Die Daniela, die möchte jetzt wissen, ist eine längere nächtliche Futterpause als eine Art Ruhepause für die Leber sinnvoll? Falls ja, über welche Zeitdauer?
Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, du hast ja automatisch, wenn du
eine
so
nächtliche
willst,
Futterpause
eine nächtliche
auch
Futterpause. Also gut, sie hat ja eine Katze. Das heißt, Katzen fressen ja eigentlich den ganzen Tag rum und auch sehr gerne nachts. Also ich glaube, wenn du der Katze da nachts das Futter wegnehmen würdest, dann würdest du eher so ein bisschen in ihre Physiologie eingreifen. Also nee, würde ich da, brauchst du dir eigentlich gar nie da keine Gedanken machen. Da brauchst du keine Pause einschieben.
Nee, Katzen dürfen auch nachts
jetzt auch nicht
fressen. Gute Nachrichten, Oskar.
Dass das einen Vorteil hat. Also, nee, ist mir nichts bekannt.
Dann fragt sie, das haben wir aber im Katzenpodcast schon mal geklärt, sind über den Tag verteilt mehrere kleinere Portionen oder weniger etwas größere Portionen leberfreundlicher? Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr das.
Also auch hier bei der Katze ja. Aber jetzt nicht wegen der Leber, sondern wegen ihres natürlichen Fressverhaltens, dass sie halt am Tag ständig kleine Snacks am liebsten hätte. Insofern macht das da total Sinn. Bei den Hunden nö. Also da brauchst du auf die Portionen jetzt nicht groß Rücksicht nehmen, sage ich jetzt mal, außer bei einer bestimmten Lebererkrankung, nämlich einem Shunt, einem portosystemischen Shunt. Das ist eine Gefäßanomalie. Da wird sozusagen die Leber, die muss ja entgiften, hatten wir ja gesagt, und durch eine Gefäßanomalie wird die Leber umgangen. So, deswegen ein Shunt, ja, also quasi eine Umgehungsstraße, wenn du so willst. Und da ist es tatsächlich durchaus abzuwägen, ob man eher kleinere Portionen füttert. Aber jetzt auch nicht 10 Stück am Tag, sondern, also die Frage ist immer, fütter ich 1, 2 oder 3 Mal? Das ist ja so üblich. Und da würde ich zum Beispiel dann 3 Mahlzeiten vorschlagen, wenn es denn sich einrichten lässt im Alltag.
Den oder man ja noch auch öfter noch hat. Sonst normalerweise, ne?
Ja, wobei, wie gesagt, man muss dann auch wirklich gucken, wie reagiert das Kind.
Wie reagiert? Ist es ja auch, das Katzenkind.
Ein bisschen, ja, oder das Hundekind. Wie reagiert das Tier da drauf? Wie ausgeprägt ist die Erkrankung jetzt auch bei dem Shunt? Es gibt kleine, es gibt große. Ne? Also das ist, die Leber ist nicht nur vielfältig in ihren Funktionen, sondern auch entsprechend logischerweise auch, wenn sie krank wird. Das heißt, wir haben schon wirklich ein gutes Grundgerüst bei Lebererkrankungen, aber es gilt auch hier immer den einzelnen Patienten anzuschauen und auch anzugucken, was konkret betroffen ist durch die Erkrankung, also wo die Leber ihren Job quasi nicht mehr gut machen kann und dann entsprechend ja, entgegenzusteuern mit der Ernährung sozusagen.
Jetzt hat sie auch noch grundsätzliche Fragen zur Futterwahl, die Daniela sie fragt. Sind denn wenig Kohlenhydrate besser als viel Eiweiß, beziehungsweise sollte das Futter eher fettarm oder fettreich sein?
Mhm. Okay, super. Ja, auch hier, also wir haben natürlich Katze, Hund, schon grundsätzlich einen unterschiedlichen Anspruch oder Bedarf.
Die Katze, Für Oskar.
Aber vielleicht sollten wir auch grundsätzlich auch für die Hundezuhörer sagen, was so bei der Leberdiätetik mal die Säule ist. Also grundsätzlich dreht sich das meistens in der Diätetik und bei der Leber erst recht immer um die Eiweißversorgung. Das ist so hier der Drehanker. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass die Leber beim Abbauprozess von Eiweiß beteiligt ist, wo unter anderem eben auch Ammoniak entsteht und so weiter und so fort. Das heißt, rein logisch gesehen, wenn du jetzt dem Tier nur so viel Eiweiß zuführst, wie es wirklich braucht, also was es dann auch tatsächlich braucht und nicht über den Bedarf hinaus, muss die Leber ja nicht, also unnötig Arbeit machen, verrichten. Das heißt, die Eiweißmenge ist ein ganz entscheidender Parameter bei der Leberdiätetik. Der ist bei der Katze sicherlich höher einzustellen als jetzt beim Hund.
Die braucht mehr Eiweiß.
Katze per se, ja, genau. Aber gerade hier, weil sie auch die Daniela die Kohlenhydrate angesprochen hat, Kohlenhydrate ist ja nicht jedermanns Freund. Ja,
aber bei der Katze.
Ich muss sagen, in der Diätetik sind Kohlenhydrate doch wirklich eine ganz hervorragende Sache, weil du eben so oft grundsätzlich in der Diätetik bei Erkrankungen geht es meistens um die Eiweißversorgung und um die Fettversorgung auch. Das heißt, wenn du eins von den beiden reduzieren willst, dann muss das dritte hochgehen. So, und da die Kohlenhydrate da sozusagen unkritisch sind und einfach ein guter Energielieferant, kannst du die Kohlenhydrate quasi immer nutzen, um dein Tier mit Energie zu versorgen, ohne dass es andere Nahrungsbestandteile wie eben Eiweiß, was durch die Leber verstoffwechselt werden muss, oder auch vielleicht Fett, wo vielleicht die Bauchspeicheldrüse noch mitredet, sozusagen unnötig Arbeit zu machen. Das heißt, das wägt man da immer so ein bisschen ab. Und speziell fettarm oder fettreich. Ist jetzt hier, wie gesagt, bei Lebererkrankungen grundsätzlich muss es nicht fettarm sein, entgegen der häufigen Meinung, außer du hast wirklich ein Problem mit der Galle oder vielleicht bei einem übergewichtigen Tier natürlich. Ja, da ist eine fettreiche Ration, also auch ein sehr energiedichtes Futter, vielleicht nicht unbedingt
Das wissen wir jetzt nicht, ob der Oscar übergewichtig
das
ist.
Das wissen wir jetzt nicht, das vielleicht auch, soll auch nicht sein. Und damit ich das nicht vergesse, weil wir jetzt über die Nährstoffe per se gesprochen haben, es gibt noch was, was ganz, ganz essentiell ist bei der Leberdiätetik, nämlich das Thema Verdaulichkeit, also auch die Qualität des Eiweißes. Und da geht es jetzt wirklich darum, wie gut verdaulich ist das Eiweiß im Dünndarm. Also wenn wir in der Tierernährung von einem hochverdaulichen Eiweiß sprechen, dann ist immer damit gemeint, ob das im Dünndarm quasi komplett wegverdaut werden kann. Ja? Weil das, was sozusagen im Dünndarm nicht genutzt wird, was übrig bleibt, das geht dann weiter in den Dickdarm. Wir haben ja trotzdem unsere verschiedenen Stationen im Darm. Und dort sitzen ja die ganzen Darmbakterien, die Eiweiß auch durchaus mögen und auch verstoffwechseln können, aber eben zu anderen Endprodukten. Da sind auch wieder Ammoniak zum Beispiel dabei, auch andere Sachen, biogene Amine und wie sie alle heißen, die wiederum dann das Tier entgiften muss. Also das so macht dann wieder so einen Kreislauf über das Tier. Und wenn du jetzt schon von Haus aus eine hohe Eiweißverdaulichkeit hast, hast du im Idealfall im Dickdarm wenig übrig, ergo wenig Abbauprodukte, ergo eine Entlastung für das Tier bzw. für die Leber. So muss man sich das
und
vorstellen.
Und was wäre jetzt hochverdaulich?
Also Muskelfleisch, gute Frage, danke. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Muskelfleisch ist hochverdaulich, Milchprodukte ist hochverdaulich. Anders gesprochen sind so bindegewebsreiche Sachen jetzt schlechter, schwerer verdaulich, also Bindegewebe per se. Das heißt, da kommt gerade jetzt auch beim Hund vielleicht noch vorzugsweise das Thema Leckerli und Kauartikel mit ins Spiel. Also da wären dann getrocknete Fleischstreifen grundsätzlich günstiger wie jetzt vielleicht einen Ochsenziemer. Wobei wir natürlich bei einem getrockneten Fleischstreifen wiederum auch ein Eiweißkonzentrat haben und damit unter Umständen wieder eine hohe Eiweißaufnahme. Und das wollen wir auch nicht. Ja? Also das eine ist die Menge, weil wenn ich zu viel gebe, landet es im Dickdarm. Und wenn es zu schwer verdaulich ist, auch. Also ich muss an beiden Schrauben drehen.
Also genau. Ja, die Do's sind für gut verdaulich, einfach nur als Zusammenfassung.
Also eins,
für mich.
Ach so, Entschuldigung, stand ich gerade auf dem Schlauch für, also hochverdauliches Muskelfleisch, Milchprodukte steht genau. So an erster Stelle.
Und lassen sollte man?
Bindegewebsreiche genau, Produkte, insbesondere Kauartikel, pflanzliche Eiweiße ist auch so Mittel, sage ich jetzt mal, außer Soja. Soja würde sich auch ganz gut eignen bei Lebererkrankungen grundsätzlich. Also das könnte man auch nehmen, jetzt vielleicht für den Hund, für die Katze eher weniger. Genau, das sind so die wichtigsten eigentlich, ja, um das mal so, genau. Also auch Innereien vielleicht noch dazu gezählt, sind auch bindegewebsreich. Ich habe jetzt nur die Leckerlis gesagt, aber auch sowas wie Pansen. Also wenn man jetzt ein Tier hat, was gebarft werden soll, ist das, also du kannst theoretisch natürlich jedes Tier barfen, wenn du willst. Aber jetzt, wenn du dir eine Barfration anschaust mit einem hohen Innereienanteil, wäre das bei der Leber absolut kontraproduktiv. Auch der hohe Eiweißanteil, den du von Natur aus hast oder auch selbst da, wäre auch kontraproduktiv. Und man muss sich natürlich auch dann an der Stelle fragen, wenn ich jetzt ein chronisch krankes Tier habe und die Leber ist schon echt am Anschlag, ob du dann auch noch riskieren möchtest, vielleicht ein Futter von vielleicht nicht so einer einwandfreien hygienischen Qualität zu geben. Ja, das muss man auch im Hinterkopf behalten.
Weil, was könnte das für Auswirkungen haben?
Naja, ich meine, du hast ein krankes Organ, würdest du dich jetzt von rohem Fleisch ernähren, wenn du eine chronische Erkrankung hättest? Also dein Immunsystem?
Ich sowieso nicht.
Ja gut, du bist Vegetarier. Naja, aber man muss es nur mal so ein bisschen auch wirklich immer abwägen, ja, weil Barfen hat natürlich einen gewissen Ruf, ja, und auch so eine gewisse Erwartungshaltung teilweise, dass das einfach bei allem irgendwie super und besser ist. Aber was wir halt einfach grundsätzlich haben, ist dieses Thema rohe Zutaten, die durchaus keimbelastet sein können. Und da gibt es genug Berichte, Untersuchungen und Co. Also man kann das natürlich minimieren, je nachdem, wo du es einkaufst, lagerst und so weiter und so fort. Aber du hast es ja per se. Also du hast eine bakterielle Belastung bei rohen Zutaten hast du grundsätzlich so. Und da muss man sich halt fragen, braucht es jetzt mein Tier, was vielleicht gerade immunsystemtechnisch mit anderen, also muss jeder für sich selber entscheiden. Deswegen, also man muss einfach darüber aufklären und sich dann überlegen und auch vielleicht wirklich auch gucken, warum will ich was machen, was habe ich für eine Erwartungshaltung und kriege ich das überhaupt mit dem, was ich eigentlich will, so. Genau.
Gibt es ja sicher auch Diätfutter. Da fragt die Daniela nämlich, sie hat viele Fragen, die Daniela.
Cool, ja super.
Zu welchem Zeitpunkt empfiehlt es sich, von einem normalen allein Nassfutter auf ein spezielles Leberfutter umzusteigen oder sogar auf ein selbst zubereitetes Futter?
Kommt auch drauf an, wie die Krankheit fortgeschritten ist. Also wenn du jetzt die Diagnose hast, Lebererkrankung bei deiner Katze chronisch, dann macht es eigentlich grundsätzlich Sinn, auf eine Leberdiät umzusteigen. Die Diät hat ja in dem Falle einfach gewisse Eigenschaften sozusagen. Und das wäre eben die Hochverdaulichkeit des Eiweißes. Also da hast du jetzt, sie hat ja auch gefragt, allein Nassfutter. Das heißt, was hast du in Nassfutter drin? Du hast verschiedene Innereien in der Regel, du hast Muskelfleisch mit drin und vielleicht noch ein paar andere Zutaten, aber durchaus eben auch Innereien oder vielleicht eben auch einen etwas höheren Bindegewebsanteil, wo wir da bei dem etwas schwerer verdaulichen Protein sind, was für einen normalen Hund oder Katze absolut kein Thema ist. Ganz im Gegenteil, Innereien sind auch sehr schmackhaft, ja, und auch sehr hochwertige und auch durchaus nährstoffreiche Futtermittel. Also super gut. Aber jetzt für ein Tier mit einer Lebererkrankung ist es eben nicht so super gut geeignet, weil du der Leber unnötig Arbeit machst. Das heißt, die brauchen eher hochverdauliche Eiweißquellen und vielleicht auch limitierte Mengen. Ja, das heißt, da hast du dann vielleicht auch tatsächlich mal Nassfutter, diese Diätnassfutter, die tatsächlich auch mal etwas mehr Kohlenhydrate enthalten, was du jetzt in normalen Standardfutter nicht hättest. Also da macht es total Sinn, das zu machen. Also diese Diätfuttermittel haben auf jeden Fall alle ihre Daseinsberechtigung und die orientieren sich jetzt auch nicht an Zutaten, sondern an Nährstoffen. Ja, das ist sozusagen der Fokus. Und ein selbst zubereitetes Futter ist im Prinzip natürlich dann so ein Mittelweg. Da kannst du individuell das genau zusammenstellen. Du musst halt vom Fachmann dich schon beraten lassen, damit du auch sicher gehst, dass wirklich alle Nährstoffe in den richtigen Mengen vorhanden sind, und dann kannst du da natürlich, hast es selber an der Hand, kannst natürlich auch noch sowas wie individuelle Vorlieben mit reinspielen lassen. Genau.
Okay. Dann möchtest du noch wissen, welche Nahrungsergänzungsstoffe unterstützen die Leber? Mariendistel haben wir schon gesagt. Sie schreibt L-Carnitin, Taurin.
Gut, genau. Ja, Nahrungsergänzungen in Leber gibt es natürlich auch. An der Stelle würde ich gerne kurz so mein persönliches Credo: Mir ist immer wichtig, dass man eine gute Basis hat und dass man dann, wenn die steht, also ich eine gute Grundration habe, überlegt, ob es noch Nahrungsergänzungen gibt, die Sinn machen. Am sinnvollsten ist eben, wie gesagt, aus meiner Sicht die Mariendistel, weil es halt gut geprüft ist und die hat eben auch antioxidative Eigenschaften, Radikalfänger, wirkt antiinflammatorisch, also antientzündlich, antifibrotisch, also hat da ganz viele gute Eigenschaften. Und was jetzt Daniela noch angesprochen hat, Carnitin und Taurin ist so etwas zusätzlich Kann-Produkte, weil beides, also Carnitin ist eigentlich auch ein Stoff, der im Körper gebildet wird. Das kommt sehr viel auch vor allem in Fleisch vor, also Fleisch ist da so die Hauptquelle für, wird im Körper aus zwei Aminosäuren gebildet, Methionin und Lysin, und dient tatsächlich dem Transport von langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrien. Mein Gott, sind wir heute biochemisch, sehr, sehr biochemisch lastig. Also in die Energiezentrale der Zelle. Also das hilft sozusagen im weitesten Sinne bei der Energiegewinnung. So kann der Körper normalerweise selber bilden, ist aber etwas, was auch bei der Fettverbrennung oder Energiegewinnung hilft. Also kannst du das durchaus auch in Erwägung ziehen. Bei einigen Lebererkrankungen unterstützend zu geben. Gibt es auch Hinweise, dass das förderlich sein könnte. So, Taurin ist ja eine schwefelhaltige Aminosäure, die für die Katze essentiell ist.
Weil sie nicht herstellen kann.
Richtig, genau. Der Hund schon, Katze nicht. Und bei manchen Erkrankungen kann es zu erhöhten, bei manchen Lebererkrankungen zu erhöhten Verlusten kommen. Also Taurin wird auch an Gallensäuren dran gebunden. Die gibt es so einen Kreislauf, den enterohepatischen Kreislauf, also ja, der Körper recycelt manche Sachen, ja, also die werden dann in den Darm sozusagen überführt, vom Darm wieder resorbiert, wieder zurück zur Leber und so weiter und so fort, und bei bestimmten Lebererkrankungen kann das beeinträchtigt sein, also jetzt unterm Strich hast du vielleicht erhöhte Verluste von Taurin, nicht nur bei jetzt Katze, sondern vielleicht auch beim Hund, das heißt, es ist durchaus auch etwas, was man jetzt bei Lebererkrankungen erwägen kann, zusätzlich zu geben.
So. Aber kann man das dann genau nachweisen über Blutwerte?
Du kannst natürlich Taurinspiegel messen, das kannst du, ist aber jetzt nicht sehr üblich, sage ich mal. Ich meine, Taurin und auch Carnitin sind jetzt zwei Nährstoffe, die auch unkritisch sind. Also da kann man auch...
Kann man nicht zu viel geben?
Nee, du könntest im Zweifel, also im schlimmsten Fall, sage ich immer, hat man das Geld umsonst ausgegeben und im besten Fall hilft's. Aber da gibt's jetzt auch keine Studie, sozusagen, wo du es genau punktuell festmachen kannst. Dazu ist das Ganze auch wirklich sehr komplex. Ja, das heißt, wir haben halt einfach wie hier diese Grundeigenschaften, dass wir wissen, da und dafür ist es gut. Und dann, okay, Erkrankung, dann kann das und das beeinträchtigt sein. Also ergänze ich es. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel Vitamin C.
Da kommen wir jetzt hin zu den Vitaminen.
Ach so.
Sekunde.
Ah, okay.
Sie hat nämlich noch eine Frage.
Okay,
welche Supplementierung durch Vitamine, Antioxidantien oder Ölen unterstützt die Leber? Zum Beispiel B-Vitamine oder Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K, da ist es.
Okay. Ja gut, dann fange ich doch mit Vitamin C an, weil das ist ähnlich. Vitamin C ist weder für Hunde noch für Katzen essentiell. Im Gegensatz zu uns Menschen, Meerschweinchen und die Regenbogenforelle, die brauchen Vitamin C über die Nahrung, weil sie es nicht selber herstellen können. Hunde und Katzen können das. Und zwar in der Leber. Das heißt, hier ist es gleichermaßen, wenn du jetzt vor allem eine degenerative Lebererkrankung hast, also das Lebergewebe quasi immer mehr kaputt geht, kann es auch sein, dass diese Eigensynthese vom Vitamin C davon betroffen ist. Und dann würdest du es auch ergänzen. Vitamin C wiederum ist ein wasserlösliches Vitamin, wie auch B-Vitamine allgemein. Also passiert da auch gar nichts, wenn du es gibst. So. Das heißt, Vitamin C kann man durchaus auch unterstützend geben, vor allem bei degenerativen Geschichten. Vitamin E ist auch ganz wichtig, weil du jetzt bei Lebererkrankungen durchaus eine höhere Belastung haben kannst mit oxidativ wirkenden Substanzen, also schädigen Stoffwechselprodukten sozusagen. Und dann hast du Vitamin E als Antioxidant, was so dagegen spielt. Und auch, es ist ja ein fettlösliches Vitamin, unkritisch ist bei einer etwaigen Überversorgung. Also Vitamin E ist da eigentlich immer eine sehr dankbare, also ich mag Vitamin E als Vitamin, ist eins meiner Lieblings, es ist einfach sehr, sehr dankbar. Und Vitamin K war, glaube ich, noch die Frage, gell, das brauchst du für die Blutgerinnung, wird normalerweise für die, von den Darmbakterien hergestellt. Das heißt, das habe ich noch nie einen Fall gehabt, auch noch nicht gehört, das könnte theoretisch sein, also wenn die Blutgerinnung beeinträchtigt sein sollte durch eine Lebererkrankung, dann kann man das ergänzen, aber das ist mega selten.
Okay. Ja?
Genau. Und was hatten wir noch? Ich glaube, Öle war noch die Frage, gell? Also gut, Omega-3 geht immer, ja, das wissen wir ja, bei chronischen Erkrankungen, weil es entzündungshemmende Eigenschaften
hat. Ja, wahrscheinlich denkt man Öle, Fett irgendwie.
Ja, das ist wieder dieses Thema, deswegen ist das schon interessant, ja, weil das Fett ist wirklich beim Tier spielt das echt eine untergeordnete Rolle. Das sind wirklich mehr die Ausnahmen. Ganz im Gegenteil, wir haben wirklich oft, wenn wir Leberdiäten machen, hast du eben moderat Protein, das ist so unsere wichtigste Stellschraube. Dann Fett brauchst du auch für die Schmackhaftigkeit, muss man jetzt dazu sagen. Wir haben ja doch auch eher Fleischfresser und vielleicht den Hund als Flexitarier, aber der ja durchaus auch dem Fleisch zugeneigt ist. Und wenn du Fleisch bzw. Eiweiß reduzierst und Fett auch noch rausnimmst, dann verliert das halt auch so ein bisschen an Geschmack. Das heißt, wir brauchen auch teilweise das Fett einfach auch aus Akzeptanzgründen. Ja? Und Gott sei Dank ist es bei Lebererkrankungen
akzeptiert.
Akzeptiert, genau. Genau, okay. So schaut es aus. Ja.
Dann gehen wir weiter. Mhm. Ich hoffe, wir konnten der Daniela helfen.
Waren das alle Fragen von
Ihnen? Ja, das waren schon alle.
Ich glaube, es waren nur sechs
Stück oder so.
Aber es sind sehr umfangreiche Fragen, sehr fleißig. Ich sage danke an der Stelle, weil damit haben wir jetzt wirklich sehr wichtige Punkte
abgedeckt.
Besprechen können. Ja.
Gut. Die Regina hat auch eine Frage zu Nahrungsergänzungsmitteln. Sollte mein Hund 8,5 mit leicht erhöhten Leberwerten das Komplettsupplement Novo Mineral pro Leber erhalten oder kann ich bei Novo Mineral Kristall bleiben?
Ah.
Das ist aus deinem Sortiment.
Ja, das ist jetzt tatsächlich eine Sortimentsfrage sozusagen. Mhm. Also wir haben ja für unterschiedliche Erkrankungen und für die Besitzer, die gerne für ihr Tier selber kochen wollen, auch passende Ergänzungen, wo von der Nährstoffseite schon diese Add-ons bei den Erkrankungen mit abgedeckt ist. Also das heißt, beim Lebersupplement, das ist das Pro-Leber, da wäre jetzt zum Beispiel eben mehr Vitamin E drin, da haben wir auch Taurin und Carnitin ein bisschen mit drin. Wir haben nicht so viel Kupfer, das wäre bei der Lebererkrankung eher etwas, sollte nicht zu hoch sein. Das heißt, da sind so diese Charakteristika mit abgedeckt und das Kristall ist jetzt etwas, was für Harnsteine konzipiert ist. Das heißt, dass, also sie kann grundsätzlich, Regina, kannst du beides verwenden. Du hast jetzt gesagt, leicht erhöhte Leberwerte. Wir wissen jetzt nicht genau den Hintergrund, weil die Leber ist ein sehr reaktionsfreudiges Organ und kann auch mal mitreagieren bei einer Erkrankung an ganz anderer Stelle. Das heißt, ohne jetzt wirklich zu wissen, ob da eine Lebererkrankung vorliegt,
ob es chronisch ist oder nicht.
Genau, ne? Es ist jetzt schwer zu sagen. Mhm. Aber vielleicht an der Stelle, falls jetzt Zuhörer dabei sind, die sagen, Mensch, mein Hund hat das aber. Also das Proleber ist für Hunde. Und ich würde gerne mal Kochen ausprobieren. Wir haben da tatsächlich auch so Basisrezepte für eine leberschonende Ration für unterschiedliche Gewichtsklassen. Natürlich jetzt nicht individuell, aber mal so als Orientierung, vielleicht so als kleiner Service-Hinweis.
Die können wir in die Shownotes schreiben.
Können wir schreiben und die sind auch auf der Dose tatsächlich oder bei uns im Shop mit auf dem Etikett drauf. Genauso als Einstiegsmöglichkeit. Genau.
Ja. Dann schreibt die Antje, sie möchte ihrer Hündin gerne einen Zusatz für die Gelenke geben, ist sich aber ein bisschen unsicher. Darf ich meiner 13 Jahre alten Hündin Proforma einen Zusatz geben für die Gelenke, speziell mit Kollagen? Die Leberwerte sind einfach erhöht, vermutlich aufgrund des Alters und der schlechten Versorgung ihrer Vorbesitzer im Ausland. Mit speziellem Diätfutter sind die Werte etwas besser geworden.
Okay, gut, das klingt ja schon mal gut. Sind wir wieder bei dem Thema Eiweiß. Ja, aber du hast natürlich durch solche Ergänzungen unter Umständen dann auch wieder eine erhöhte Eiweißaufnahme. Da muss man immer Zweck und Nutzen abwägen. Also so verfahre ich da recht praktisch. Jetzt hat sie ja gesagt Proforma. Das klingt für mich danach, als gäbe es noch keine Gelenksprobleme. Dann würde ich, wenn die Leber tatsächlich schon angezeigt oder angezählt ist, dann würde ich vielleicht eher ein anderes, was anderes nehmen, wie zum Beispiel Grünlippmuschel, was man auch nehmen kann, wo du wirklich geringe Mengen auch gibst. Oder tatsächlich hier einfach das Omega-3. Und dass jetzt sozusagen ein Kollagenprodukt protektiv,
prophylaktisch,
genau, danke, das hatte ich gesucht, das Wort, prophylaktisch hilft, ist auch nicht bekannt oder wie das ganze Thema Gelenksupplemente ist.
Also ja. Soll sie noch ein bisschen warten?
Würde ich eher warten oder vielleicht eben mit was nehmen, was sich jetzt eher vereinbaren lässt oder eben das Omega-3, da hätte ich, also das wäre dann so zwei Fliegen mit einer Klappe vielleicht im besten Falle, genau.
Das hatte ich ja gerade schon angesprochen, Wechselwirkung. Manchmal muss man den Tieren ja über einen längeren Zeitraum Medikamente geben.
Ja.
Und auch die können auf die Leber gehen.
Richtig.
Jetzt hat der Michael ein Problem, weil sein Hund ist Epileptiker, er schreibt. Unser Hund bekommt Phenobarbital. Alle 3 Monate lassen wir neben dem Wirkspiegel auch die Leberwerte kontrollieren.
Super.
Seit Therapiebeginn zeigt sich ein stetiger Anstieg der ALP. Bis auf 196, normal wäre 147.
Okay, das
genau.
Ist aber
ALT, AST und Bilirubin sind aber unauffällig geblieben. Wie uns auch die Neurologin bestätigte, spricht das eher für eine normale Enzymreaktion auf das Medikament und nicht auf eine Schädigung der Leber.
Ja.
Wir befürchteten nämlich, dass der ALP-Wert weiter steigt und haben zur Unterstützung Mariendistel-Extrakt gegeben.
Ah ja, okay.
Obwohl man liest, dass das enthaltene Psilocybin aus der Mariendistel den Wirkspiegel von Phenobarbital senken könnte.
Ich liebe es. Einen Knoten in der Zunge.
Das war bei uns nicht der Fall. Der Spiegel lag zuletzt sogar leicht höher und die ALP ist inzwischen wieder im Normalbereich. Welche Möglichkeiten haben wir bei der Ernährung, die Leber zu unterstützen und was sollte man eher vermeiden?
Okay. Ja, super Frage auch. Muss ich auch direkt an unseren letzten Podcast denken. Da hatten wir Epilepsie, also da vielleicht auch noch mal reinhören. Und tatsächlich, ja, es ist so, dass zumindest die Überlegung ist oder die Vermutung, dass wenn du jetzt sozusagen die Leber pusht durch so eine Nahrungsergänzung oder eine, auch was Wirksames, sage ich jetzt mal, Mariendistel gehört ja da dazu, dass du dadurch vielleicht auch die Verstoffwechselung vom Medikament anregst. Und das will man ja bei Epilepsie eigentlich gerade nicht. Ja, weil du willst ja den konstanten Spiegel. Jetzt hat Michael ja gesagt, da ist alles in Ordnung und auch die Enzyme sind gut und tatsächlich ist das auch wirklich kein hoher Anstieg. Das ist bei dieser Art der Dauermedikation durchaus auch zu erwarten, dass da irgendwann die Leberenzyme hochgehen. Deswegen macht man auch dieses engmaschige Monitoring, wie hier jetzt alle 3 Monate, ist natürlich ideal. Insofern, ich würde da jetzt auch erstmal nichts machen, tatsächlich, weil, also an was Nahrungsergänzungen betrifft, weil bei Epilepsie ist ja wirklich das Nonplusultra, dass ich einen konstanten Wirkspiegel habe mit idealerweise einer guten oder sehr guten Anfallskontrolle. Was er aber natürlich machen kann für den Hund, ist einfach eine leberschonende Ration, wo wir jetzt wieder beim Thema Eiweißversorgung sind. Jetzt wissen wir hier nicht, wie die Fütterung aussieht, aber das wäre etwas, was man sich anschauen könnte, ob man vielleicht da in puncto Verdaulichkeit, Leckerli-Management, Proteinversorgung und so weiter, Zutaten der Ration, ob man da vielleicht was optimieren kann. Das wäre jetzt so mein Vorschlag an der Stelle. Genau.
Gut, was würdest du konkret jetzt ihm empfehlen an Ernährung? Wie soll er es aufbauen, die Futterration?
Er sollte ein hochverdaulich, also entweder er nimmt ein hochwertiges Fertigfuttermittel, sage ich jetzt mal. Oder wenn er jetzt das Futter selber zubereiten will, dann brauche ich Komponenten wie eben Muskelfleisch. Das muss auch nicht unbedingt mager sein. Auch vielleicht Milchprodukte dazu. Also die Kombination aus Fleisch und Milchprodukten, das machen wir super gerne.
Ein Löffelchen Quark drüber oder so?
Ja, oder sogar ein bisschen mehr. Also teilweise bis 50-50. Weil
echt? So
ja,
viel?
Weil Milch, das Eiweiß aus Milchprodukten tatsächlich etwas weniger Stickstoff enthält wie jetzt aus Fleisch. Dann sind wir wieder bei dieser Stickstoffgeschichte von am Anfang. Also deswegen ist das ganz günstig und beides ist hochverdaulich und auch schmackhaft. Also es ist eine gute Kombi. Das könnte man jetzt hier prophylaktisch machen, dass man sozusagen, da kann ich dir jetzt noch keine Mengen sagen, weil ich weiß weder, was
wie schwerer
der Hund wiegt,
ist, ja, ja.
Noch
ist,
was überhaupt.
So, ich meine jetzt nur so grundsätzlich die
so
Zusammensetzung.
Grundsätzlich, ja. Also ich würde halt schauen, dass du da, genau, Muskelfleisch plus Milchprodukte wäre so, was ich jetzt anpeilen würde in einer bedarfsgerechten Versorgung. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich den gleichen Anteil nochmal an Kohlenhydrat, Energieträgern. Also das kann sein Kartoffeln, das kann sein Getreideflocken, Haferflocken oder sowas in der Art, dass du da eine gute Energieversorgung
das
hast.
Das heißt, der gleiche Anteil, ist es dann ein Drittel oder?
Nee, so Hälfte, Hälfte. In der Regel, Hälfte. Das ist jetzt erfahrungsgemäß und aus der Hüfte.
Ja, ja, aber jetzt so Pi mal Daumen.
Genau. Und weil je weiter du mit Eiweiß runtergehst, desto mehr musst du eben mit Kohlenhydraten oder Fett hochgehen. So, aber deswegen so grob, dass man mal so eine Vorstellung hat, sind wir, wenn wir so Hälfte, Hälfte haben von der Ration, ist man meistens schon in einem ganz guten Bereich. Und wenn das jetzt auch nicht magere Hühnerbrust ist, sondern mittelfettes Fleisch, Huhn mit Haut oder sowas, dann kommst du da eigentlich mal ganz gut hin. Und dann würde ich ein hochwertiges Öl dazu geben. Ich würde Omega-3-Öl nehmen. Ich würde aber auch noch Pflanzenöl nehmen für die restlichen Fettsäuren, also die Omega-6. Und dann halt jetzt ein Gemüse kann dabei sein, ein bisschen Fasern, je nach dem, was man vielleicht auch für Kohlenhydrate wählt. Also wenn du Haferflocken nimmst, hast du Fasern eigentlich schon fast mit abgedeckt. Bei Kartoffeln würde ich es dazu tun. Vielleicht Flohsamenschalen oder Gemüse, wie auch immer, was der Hund halt mag. Und dann braucht der natürlich auch ein Mineralfutter noch dazu. Das könnte jetzt von uns das Proleber sein, müsste aber nicht zwingen. Da könnte man auch erstmal eins für einen ausgewachsenen Hund nehmen. So wäre ungefähr die Ration zu sehen.
Okay.
Ja, okay.
Ich denke, damit ist ihm geholfen.
Ja, das hoffe ich. Ansonsten gerne melden.
Die Cornelia, die hat ebenfalls Bedenken, weil ihr Hund, der ist ebenfalls Epileptiker. Und zwar Bedenken wegen Mariendistelprodukten. Aha. Die Leberwerte meines Collies, er ist Epileptiker, hat Herzwürmer und Darmprobleme, waren schlecht beim letzten Leberprofil. Und mir wurde zu Mariendistelprodukten geraten beim Tierarzt. Ich traue mich aber schon allein wegen der Medikamente, die wir zur Epilepsie geben, kaum was anderes dazu zu geben.
Ja.
Hast ja schon gesagt, man muss auch aufpassen.
Ja, im Prinzip gilt hier das Gleiche wie für Michael vorher. Also muss man wirklich auch abwägen oder so, im Zweifel halt sonst auch einfach monitoren. Ja, das, wenn man jetzt sagt, ich ändere was in der Ration, was vielleicht einen Einfluss haben könnte, das muss ja nicht nur Mariendistel sein, es kann auch mal sein, du stellst die Ration um. Es kann auch unter Umständen Einflüsse auf den Wirkspiegel, jetzt speziell bei Epileptikern, beim Phenobarbital, falls er das auch kriegen sollte, das wissen wir jetzt nicht, Einfluss haben, dass du dann wirklich sagst, dann mache ich nach, weiß ich nicht, 2-3 Wochen nochmal eine Spiegelkontrolle, um zu sehen, ob sich was geändert hat durch die Umstellung. Also das macht da grundsätzlich immer Sinn. Ansonsten wäre hier auch wieder.
Aber kann nichts Schlimmes passieren jetzt, wenn sie Mariendistelprodukt dazu gibt?
Ja, wie gesagt, also wir haben da halt so eine These dazu. Ja, du pusht die Leber verstoffwechselt das Medikament, wenn dadurch der Spiegel fallen könnte, kann da schon was passieren, weil wenn der Spiegel fällt, dann kann vielleicht auch ein Anfall. Also ich meine, sie schreibt ja auch, der Hund hat Darmprobleme. Also da wäre vielleicht grundsätzlich mal zu gucken, was überhaupt da gefüttert wird, was woher kommt.
Ja, sie Mariendistel schreibt, also ist anhaltende halt, Darmprobleme. Gibt es
ja
einen Zusammenhang damit?
Mit Mariendistel jetzt nicht unbedingt, ja. Also das ist halt, bitte verstehe das jetzt nicht falsch, aber da brauche ich mehr Infos. Mhm. Ja, da kann ich jetzt irgendwas raten oder rätseln, aber da müsste ich schon mehr wissen. Was natürlich klar ist, Mariendistel ist halt super bekannt, weil es auch einfach wirklich die bekannteste Nahrungsergänzung ist. Und es ist ja auch immer so, dass man sagt, ich will mein Tier unterstützen und dieses, ich gebe etwas, ist auch so ein Phänomen, was ich auch sehe in der Beratung. Ja, deswegen habe ich das vorhin auch hervorgehoben bei der Leber. Bitte, die Basis ist wichtig. Ich brauche eine gute Grundration. Wenn ich ein super Fundament in meinem Haus habe, ist das mal das Allerwichtigste. Wenn ich ein schlechtes Fundament habe und ein ganz tolles Dach obendrauf, bringt mir das gar nichts. Ja? Das heißt, ich muss immer gucken, wie ist die Grundration? Der Hund hat Darmprobleme zusätzlich. Wäre vielleicht zu überlegen, mal da einen Fachmann drauf schauen zu lassen. Und dann kann man eben schauen, ob Mariendistel zusätzlich noch was unterstützen geben kann. Was aber jetzt im Fall bei Patienten, die auf bestimmte Wirkspiegel eines Medikaments, was über die Leber verstoffwechselt wird, angewiesen sind, wirklich gut abzuwägen ist und auch zu kontrollieren. Also macht sowas auch bitte immer in Absprache mit dem Haustierarzt oder mit dem Neurologen, als da irgendwie selber so ein bisschen rumzubasteln. Aber ich empfehle da einfach den Podcast mal von letzter Woche, hätte ich jetzt schon fast gesagt, letzten Monat, genau, gefühlt letzte Woche, und sich da nochmal zu informieren. Genau.
Okay. Vorher hast du schon mal was von Kupfer gesagt. Jetzt kommen wir nämlich zur Kupferspeicherkrankheit. Hast du schon davon?
Na klar.
Natürlich.
Ja, auch eine wichtige, also wir hatten ja Schand gesagt, dann die allgemeinen Hepatopathien, Entzündungen und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch die Sonderform Kupferspeicher. Aha. Ja, leg los.
Diese Erkrankung wurde dem Hund von der Vanessa sozusagen in die Wiege gelegt. Das heißt, er hat sie ererbt. Sie schreibt, also ich habe einen Hund, der durch genetische Vererbung das Gen ohne Schutzgen für die Kupferspeicherkrankheit trägt. Mhm. Bricht die Krankheit aus, führt dies zu einem Leberschaden. Mhm. Die Leberwerte kontrollieren wir jetzt einmal jährlich. Mhm. Wir barfen mit einem Futterplan von euch. Mhm. Muss ich die Ernährung bereits ohne Erkrankung anpassen? Mhm. Also prophylaktisch sozusagen.
Ja, auf jeden Fall, was sie wahrscheinlich, wenn sie hier eine Beratung war, schon hatte. Also vielleicht kurz zur Kupferspeichererkrankheit. Das ist, man unterscheidet da primäre Ursachen und sekundäre Ursachen. Die primären sind die genetischen. Ist ganz bekannt geworden beim Bedlington Terrier. Das ist auch so eine Hunderasse. Ich weiß niemanden, der von meinen Kollegen, der die schon mal hatte, weil die so selten ist. Aber jeder weiß, Kupferspeicher, Bedlington Terrier, weißt du, das merkt man sich irgendwie so. Die haben tatsächlich diesen Gendefekt. Das heißt, die Kupferausscheidung ist gestört. Und wir hatten ja auch schon eingangs gesagt, dass die Leber durchaus auch Nährstoffe speichert. Und dazu gehört eben Kupfer. Und das heißt, wenn da Kupfer quasi immer mehr gespeichert und gespeichert und gespeichert wird, dann kann, also akkumuliert sozusagen, dann kann das auch zu einer Nekrose der Zellen, also im Untergang der Zellen führen, damit zu einer chronischen Hepatitis, Leberzirrhose und so weiter. Das ist sozusagen der Gang. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie Sie das meinen mit bereits ohne Erkrankung. Also
es ist noch nicht ausgebrochen.
Ja, aber es ist jetzt die Frage, wie Sie das feststellen. Weil ich sag mal so, bei der Kupfer, wir haben ja verschiedene diagnostische Möglichkeiten. Und jetzt, um das Ausmaß oder auch eine Kupferspeichererkrankung festzustellen, gibt es auch die Möglichkeit einer Leberbiopsie. Ja, aber das ist natürlich schon etwas invasiver, wie jetzt die Leberwerte per se zu kontrollieren. Also ich vermute, dass da einfach die normalen Enzymwerte gemonitort werden, die natürlich auch ein Hinweis sind. Klar, wenn die sich anfangen zu verändern, dann ist auch klar, dass da jetzt was losgeht. Also insofern wäre, wir gehen jetzt davon aus, alles im grünen Bereich, ja, hat sie ja auch geschrieben, barfen kann sie in dem Falle auch machen. Und worauf man jetzt wirklich achten sollte, ist, dass die Kupferversorgung nicht übermäßig hoch ist. Da bietet sich so ein individueller Plan natürlich an.
Weil wo ist denn Kupfer viel drin?
In der Leber zum Beispiel.
Also geben Sie ihm keine Leber zu fressen.
Genau, dem leberkranken Hund bitte keine Leber. Nein, aber die Leber ist tatsächlich, wenn du es jetzt vergleichst mit anderen Sachen, besonders kupferreich, dann auch andere Organe wie Herz oder Niere zum Beispiel. Dann Nüsse wäre noch etwas, was mir einfällt.
Mögen Hunde auch nicht so.
Ja, kommt drauf an, aber gut, müsste man, ja. Aber Nüsse sind per se spurenelementreich, also da könnte auch etwas mehr Kupfer drin sein. Ist natürlich immer auch eine Frage der Menge, aber du gibst jetzt nicht 200 Gramm Nüsse, aber vielleicht 100 Gramm von Innereien. Und Krustentiere übrigens auch. Steht jetzt auch nicht unbedingt
so. Mögen Hunde auch nicht.
Das weiß ich nicht, ob sie es nicht mögen, aber ich glaube, das ist jetzt in unseren Gefilden. Ja, genau. Ja, also das würdest du jetzt versuchen zu vermeiden. Und dann geht es immer um das Thema auch Nahrungsergänzungen. dass du natürlich, oder auch bei Fertigfuttermitteln, übrigens auch bei Leberdiäten, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, auch eins der Charakteristika, dass die Kupfergehalte in diesen Fertiglieberdiäten geringer sind als in herkömmlichen Futtermitteln, eben gerade wegen dieser Kupferspeicherproblematik. Genau, da musst du halt schauen. Aber solange alles schick ist, sage ich mal, im grünen Bereich und auch der Haustierarzt sagt, passt, wäre erstmal von der Ernährung, gerade beim Kupfer, eine bedarfsgerechte Versorgung anzustreben. Und wenn sich da was verändern sollte, dann würde man hier gucken, dass man die Kupferversorgung noch weiter absenkt oder aber Zink dazu gibt, weil Zink und Kupfer miteinander interagieren. Weiteres Charakteristikum, eher hohe Zinkgehalte bei Leberdiäten, denn die bilden dann Komplexe sozusagen im Darm und dann wird das Kupfer gar nicht aufgenommen. Das ist also tatsächlich auch eine Therapieform bei dieser Kupferspeicherkrankheit, dass du mit Zinkergänzungen, das kann Zinkgluconat oder Acetat oder Citrat sein, dass du da wirklich...
Gibt man das als Nahrungsergänzung das oder wo wäre das im Futter?
Nein, ja, also das du kannst es gezielt geben, kommt jetzt eben drauf an, wenn du eine Leberdiät hast, hast du eben schon geringere Kupfergehalte, höhere Zinkgehalte. Da musst du gucken, ob du zusätzlich noch was dazu brauchst. Aber dieses Zink, was ich jetzt meine, würdest du tatsächlich wie ein Medikament, also wie zwar eine Nahrungsergänzung, aber mit einem gezielten, wie nenne ich das jetzt, gesundheitlichen Indikationen, gesundheitsrelevante Indikationen geben, also nicht zur zusätzlichen Versorgung, um das Immunsystem zu stärken, sondern um das Kupfer im Darm zu binden, damit es nicht in der Leber akkumuliert und dadurch die Leber sozusagen geschützt wird.
Gibt es dabei wie dir? Hast du was?
Nein, das habe ich nicht. Also das ist
speziell.
Das ist tatsächlich speziell. Da gibt es ja auch Produkte, auch im Humanbereich. Das kannst du ja in der Apotheke, Zinkgluconat, also was wir im Winter jetzt.
Ach, das könnte man auch geben.
Ja, ja, klar. Aber das ist eine Therapie. Ja, das ist jetzt nicht, ich gebe das einfach so. Das ist wirklich eine Therapie. Das muss nur bei bestimmten Indikationen gegeben werden und in Absprache mit dem Tierarzt. Und alternativ zum Zink gibt es auch noch so einen Chelator tatsächlich, Kupferchelator, das ist ein, ja auch fast wie ein Medikament, das nennt sich Depenicillinamin. Heute echt hier die...
Ja, du, das ist schon eine Challenge für unsere Hörer.
Ich sag's dir, ja genau. Aber gut, also sagen wir, halten wir einfach mal fest, dass sozusagen da noch weitere Schritte möglich sind bei dieser Form der Erkrankung und das Monitoren wichtig ist. Und neben der vererblichen Komponente, die zu dieser Kupferakkumulation führen kann, hast du auch sekundäre
Ursachen,
dass halt zum Beispiel durch eine gestörte Ausscheidung, also dass das Kupfer nicht von der Leber wegtransportiert werden kann durch eine Entzündung, Fibrose oder whatever, oder durch eine exzessive Kupferaufnahme zum Beispiel, wären auch noch so Mechanismen, wie sowas entstehen kann. Abgesehen von der Erbkrankheit.
Okay. Aber
eine schöne Frage. Gehört auf jeden Fall zum Leberkomplex dazu. An der Stelle vielen Dank dafür.
Die Leber, die kann wirklich wahnsinnig viel. Also ich wusste nicht zum Beispiel, dass sie Galle produziert.
Nee, die Leber produziert Galle und die wird dann in der Gallenblase aufgefangen. Was Pferde übrigens nicht haben. Die haben keine Gallenblase.
Vielleicht.
Und man kann auch ohne Gallenblase leben. Recht gut, weil die Leber ja die Galle produzierst. Also du hast quasi nur diesen Sack hast du halt dann. Den bekannten Gallenblasensack, nein.
Der bekannte
den Gallenblasensack. Den hast du dann nicht mehr. Ja, doch, ja,
schau mal, ob der Hund von der Nicole damit ein Problem hat mit dem Gallenblasensack. Meine Hündin hat Morbus Cushing und eine beginnende Gallenblasenmukozele.
Yay.
Sie bekommt eine fettarme gekochte Leberdiät. Unter 5% in der Trockensubstanz, Protein am Bedarf, ergänzt mit eurem Proleber, löslichen Fasern und hochdosiertem Omega-3-Öl. Mhm.
Ja,
zusätzlich
klingt,
bekommt
klingt
sie
nach uns.
Kurweise Mariendistelpulver und Astaxanthin. Mhm. Vitamin A und D sind aktuell knapp im Bedarf. Mhm. Reicht das bei einer so fettarmen Ration aus oder sollte höher dosiert werden, damit genug im Hund landet? Das finde ich nett formuliert.
Okay.
Was ist denn das genau? Erstmal die
also
Krankheit.
Also die Gallenblasenmukozele ist sozusagen eine abnorme, also wie so eine Schlacke, wenn ich hätte jetzt schon fast gesagt, also eine abnorme Eindickung der Galle. So kann man sich das vorstellen. Und da ist halt die Frage, wie du da bei der Ernährung vorgehst. Ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht auf der Top-5-Liste, sage ich jetzt mal, bei der Leberdiät, aber trotzdem hat die Galle natürlich auch was damit zu tun. Also wäre hier der Ansatz, die Galle brauchen wir für die Fettverdauung, fettarm zu füttern. Also so richtig super konkret. Konkrete Diätrichtlinien haben wir für diese Art der Erkrankung noch nicht. Wir haben gute Erfahrungen mit eben wirklich fettarmen Rationen gemacht, wie auch hier. Und dann halt so die üblichen unterstützenden Maßnahmen. Gute Fasern für den Darm, hochdosiertes Omega-3, Astaxanthin ist insgesamt ein sehr, sehr potentes Antioxidant, eins der potentesten. Das hast du in Krillöl drin. Das ist also, es klingt tatsächlich, klingt sehr typisch nach uns. Dann Mariendistelpulver kann man durchaus auch mal geben, wobei da wirklich dich die Frage stellt, ist das jetzt bei der Galle zusätzlich hilfreich? Allerdings, man muss sagen, dass die Mariendistel auch die Gallensäurensekretion durchaus fördern kann. Also macht alles Sinn, was sie, sie hier beschrieben hat, genau. Und insofern würde ich sagen, dass. Klingt eigentlich nach einem sehr guten Plan.
Also muss sie nicht höher dosieren?
Nö, also ich wüsste jetzt erstmal nicht. Und es ist mal die Frage, wie ist der Hund jetzt stabil damit? Also man muss ja auch immer gucken mit der Klinik. Ne? Verändert sich was, verändert sich nichts, muss man was anpassen. Aber so grundsätzlich klingt das gut. Und 5% Fett in der TS, also Trockensubstanz, ist echt wenig. Also das musst du erstmal hinkriegen, weil TS ist übrigens, also Trockensubstanz in der Tierernährung, in der Diätetik arbeiten wir immer mit Trockensubstanz für unsere Richtlinien, ist super fettarm. Also mal als Vergleich vielleicht für die Hörer, wenn ich jetzt eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung habe, den Podcast hatten wir auch schon, da willst du auch möglichst fettarm sein und versuchst dich so unter 10% zu bewegen und das kriegst du gar nicht so einfach hin. Dass es dann dem Hund auch noch schmeckt hinterher, weil, ne, wie gesagt, Fett ist schmackhaft und so weiter. Also da brauchst du auf keinen Fall noch weiter runtergehen. Das ist schon wirklich richtig
fettarm. Alles richtig gemacht.
Ja, super. Ja, genau.
Als letztes habe ich eine Kundin von dir, die Sabine und ihre Hündin Lenja. Kennst du die?
Ja, klar. ja. Schon lange.
Schon lange.
Sehr lange. Ach,
sie
schön.
Schreibt, vor circa 3 Jahren wurde im Alter von 6 Jahren der Verdacht eines Leberschands. Mhm. Hatten wir auch schon im Eingang erwähnt, gell?
Ah, stimmt. Der fehlt uns aber hier auch noch. Sehr gut.
Gestellt. Das Futter kann ich bei ihr nicht verändern. Sie verträgt nur eine Sorte Trockenfutter, das sie seit Jahren bekommt. Frisst sie nichts anderes?
Toi, toi, toi. Nein, also das ist einfach eine Katze versteckt in einem großen, sehr wuscheligen, süßen Hund. Aber nein, also die,
ich klopfe
auf Holz. Okay. Ein gut verträgliches Futter, das ist hier, das ist, ja. Okay, also sie kann es nicht wechseln, kann ich bestätigen.
Die Rationen weiche ich kurz ein und zusätzlich püriere ich sie, um sie leicht verdaulich zu machen. Kurweise bekommt sie Samekapseln.
Da haben wir es wieder. S-Adenosyl-Methionin.
Genau, jetzt fragt sie, gibt es zum Beispiel sowas in Tabletten- oder Pulverform, um der Leber was Gutes zu tun?
Same.
Aber die Kapseln kann man doch auch öffnen.
Die kannst du öffnen auf jeden Fall. Manchmal gibt es auch Kombiprodukte mit Mariendistel zum Beispiel. Das kann dann durchaus auch mal eine Tablette sein. Wie gesagt, in der Tiermedizin ist es leider als Zusatzstoff sozusagen, ernährungsphysiologischer Zusatzstoff, nicht mehr erlaubt. Das hat dann so einen rechtlichen Hintergrund. Also müsste man da sowieso ausweichen. Aber insofern, also als Pulver kenne ich es nicht, nein.
Oder kann man die Kapsel öffnen?
Du kannst die Kapsel öffnen, genau.
Ja. Jetzt ist ja auch nur der Verdacht, ne, von dem Leberschand, anscheinend ist es noch gar nicht wirklich bestätigt.
Ja, bei einem Schand ist es jetzt wiederum so, also das S-Adenosylmethionin oder auch hier Silimarin, Osmarin, das bringt dir beim Schand jetzt wenig. Okay. Ja, weil beim Schand hast du diese Gefäßveränderung und die bringst du durch eine Nahrungsergänzung auch nicht weg. Das musst du entweder chirurgisch lösen oder aber über die Ernährung managen. Was übrigens sehr gut funktioniert. Ich war mal ganz schockiert, als wir hier mal ein Seminar hatten vor einigen Jahren und da saß eine Kollegin und hat gesagt, weil wir haben über Schand gesprochen und du kannst Schandpatienten sehr gut über die Ernährung managen, weil hier ist wirklich das Zünglein an der Waage ist die Eiweißversorgung, weil du halt eben diesen Entgiftungsweg vom Ammoniak nicht hast. Das heißt, Schandpatienten können tatsächlich auch epileptiforme Anfälle kriegen, weil die haben dann sozusagen eine Ammoniakvergiftung. Ja, das geht dann ins ZNS und löst diese Symptome aus, weil die Leber das Ammoniak aus dem Abbau von Eiweiß nicht mehr entgiftet. Und dann kommt es zu diesen krassen Symptomen. Deswegen muss man es auch mal aufarbeiten, wenn Patienten Anfälle haben, warum, wieso, weshalb. Und Shunts sind durchaus auch angeboren. Das merkst du dann relativ früh, meistens beim Absetzen. Also wenn die keine Muttermilch mehr kriegen, dass die dann diese Anfälle zeigen, auch meistens dann nicht gut wachsen und so weiter und so fort. Oder halt auch bei älteren Patienten wie hier kann das natürlich auch erworben sein, ja. Und man kann das manchmal darstellen, auch über Bildgebung, diese Shunts. Hier anscheinend ist es schwierig, wobei ich meine mich zu erinnern, dass da, glaube ich, auch der Weg zum Tierarzt oder auch das Thema Narkose immer ein bisschen schwierig war, muss man halt abwägen. Ne? Will ich das jetzt unbedingt, um die Diagnose zu haben? Oder es würde ja in dem Fall jetzt auch nicht unbedingt was ändern.
Und sie schreibt ja auch, und das Futter kann ich bei ihr auch nicht verändern.
Und das kann sie auch nicht verändern. Deswegen genau, ne? Also das wäre dann auch eben so eine Entscheidung. Aber bei einem Shunt ist die Eiweißversorgung das absolute Nonplusultra.
Und kriegt man das über das Trockenfutter her?
Oder ja, Trockenfutter ist natürlich jetzt hier schon mal von Vorteil, weil Trockenfutter im Vergleich ja eher eiweißärmer ist. Ja, weil du hast ja viele Kohlenhydrate drin. Nassfutter wird schon schwieriger, das müsstest du verschneiden. Aber wenn du es jetzt bei diesen Shunt-Patienten sozusagen schaffst, über die Eiweißaufnahme und da auch wieder das Thema Hochverdaulichkeit ganz oben im Kurs, die Symptomatik auszuschalten, also dass die nicht diese Anfälle kriegen, dann hast du es gut gemanagt. Deswegen ist da die Ernährung ganz wichtig. Und was ich erzählen wollte von dem Seminar, wo ich so geschockt war, weil die haben das so erzählt, ja, und dann haben wir Patienten vorgestellt und dann hat sie gesagt, oh, ich wusste gar nicht, dass man die so gut über die Ernährung einstellen kann, weil ich habe auch schon viele gesehen, die euthanasiert wurden, also so oldschool-mäßig, genau, vielleicht auch. Und insofern, manchmal ersetzt die Ernährung vielleicht auch das Skalpell in manchen Fällen und also muss man tatsächlich gucken, wie man das gut hinkriegt. Also ich habe da auch ganz interessante Fälle durchaus schon gehabt, die mal mehr oder weniger herausfordernd waren, aber das geht ganz gut. Mhm. Da braucht man aber eigentlich fast immer jemanden auch mit an der Seite, weil du da auch tatsächlich justierst. Ne? Du gehst mit Eiweiß erstmal runter und du musst ja auch die Schwelle finden, dass es eben der Körper nicht Eiweiß abbaut, weil es zu wenig ist. Und manchmal muss man sich da rantasten. Manchmal funktioniert es, wenn du überhaupt erstmal eine Überversorgung abbaust, was in der Regel meistens der Fall ist. Die meisten Tiere kriegen mehr Eiweiß, als sie brauchen. Mhm. Ja, ist ja auch normalerweise nicht schlimm. Genau. Also insofern ja, wäre das nochmal bei Shunt zu sagen. Und einen kleinen, das wäre vielleicht so wirklich das Letzte jetzt noch zu nennen, einen kleinen Hinweis gibt es noch, was bei auch wieder Thema Nahrungsergänzungen eigentlich eine Rolle spielt, ist das Thema Laktulose. Hast du das schon mal gehört? Im Zusammenhang mit, es wird auch viel auch noch empfohlen, allgemein bei Lebererkrankungen, aber eigentlich macht es hauptsächlich Sinn bei Shunt-Patienten oder bei Tieren, die mehr Eiweiß fressen müssen, als sie vielleicht für ihre Leber sollten. Denn wenn du Laktulose gibst, wir kennen das ja als Abführmittel. Das heißt, es ist etwas, was der Körper nicht verdaut, was im Dickdarm von den Bakterien umgesetzt wird und in dem Falle zu kurzkettigen Fettsäuren, die wiederum den pH-Wert im Darm senken. Und jetzt ist es faszinierenderweise so, dass ab einem bestimmten pH-Wert, unter 6,5, wird das Ammoniak, Stoffwechselprodukt, ne, Endprodukt, in Ammonium überführt, also aus NH3 wird NH4+. Biochemie, verlass mich nie, ist aber auch jetzt versprochen, das letzte Mal. Und das wiederum wird nicht mehr in die Blutzirkulation aufgenommen, sondern dann einfach mit dem Kot ausgeschieden. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, über Laktulose durchaus da ein bisschen gegenzusteuern. Mhm. Ist aber wirklich das.
Ich wollte gerade sagen,
on top.
Durchfall? Wenn es abführende Wirkung
ja,
hat?
Ja, genau. Also du musst auch hier wieder, es kann sein, dass es den Kot weicher macht, du musst die Menge finden und es ersetzt natürlich nicht, wenn jetzt der Hund, weiß ich nicht, das Doppelte vom Bedarf an Eiweiß kriegt, dann kommst du da mit ein paar Milliliter Laktulose auch nicht so weit. Aber ich wollte es trotzdem erwähnen, weil vielleicht der ein oder andere das auch schon mal beim Tierarzt gehört hat, denn das ist durchaus was, was auch so noch üblicherweise mitempfohlen wird. Genau.
Ansonsten würde ich sagen, das Fazit ist für mich jetzt auf alle Fälle, A und O ist das Grundgerüst, ist die Ernährung bei der Leber.
Ja, Eiweiß,
Verdaulichkeit. Genau, die Nahrungsergänzungsmittel sind so on top irgendwie, genau. Aber das Grundgerüst muss stehen.
Ja, genau, da komme ich nicht drum rum.
Genau, in die Shownotes, da schreiben wir rein, welche Nahrungsergänzungssachen auch gut sind bei der Leber. Und das Fazit hast du denn noch, Julia?
Ja, also ich kann dir da nur beipflichten. Also Leber ist ja hier die wahre, unser Supertalent unter den Organen, eine Powerzentrale für Gesundheit, Wohlbefinden und unheimlich wichtig für diverse Sachen im Körper, also müssen wir sie gut unterstützen. Die Basis ist entscheidend, kann ich nur beipflichten.
Jetzt haben wir in der letzten Zeit viele ernste Themen, sage ich jetzt mal, gehabt. Krankheiten, ne? Leber, Epilepsie, ja. Nieren, Bauchspeicheldrüse.
Diätetik, ja.
Wollen wir nicht mal ein bisschen was Leichtes machen?
Ja, fände ich gut. Lass uns mal
wieder. Hast du eine Idee?
Ich wäre mal, wir haben auch ja immer viele Hundethemen. Vielleicht machen wir einfach mal ein Katzenspecial.
Oh ja.
Wir haben auch demnächst tatsächlich ein großes Katzenseminar, was wir veranstalten. Insofern bin ich eh gerade im Katzenfieber sozusagen. Dann würde ich doch vorschlagen, machen wir ein Katzenspecial. Fragt uns alles, was ihr wissen wollt.
Kunterbunt ist einfach.
Kunterbunt, gerne natürlich, bitte Ernährungslastung. Ja, lassen wir mal nicht zu viele Krankheiten, aber auch gerne zu anderen Bedürfnissen der Katzen, denn auch da bin ich ein großer Verfechter, dass wir die Katze aus Katzenaugen sehen müssen, was sie alles braucht, welche Ressourcen sie benötigt, welche Ansprüche sie hat, auch nicht nur ans Futter selber, sondern an den Napf, an ihr Trinkwasser, an ihre Plätze, an das Katzenklo. Vielleicht auch, wo wir häufig so Ernährung und Verhalten da doch sehr viele Überschneidungen haben. Und dann würde ich sagen, stellt uns einfach Katzenfragen.
Ein Kesselbuntes über die lieben Katzen.
Genau, das wäre super, würde ich mich freuen. Schreibt uns eure Fragen wie immer gerne an unsere E-Mail-Adresse info@napfcheck.de oder über unsere Accounts in Facebook und Instagram. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald.
Tschüss.
Das war Napfcheck. Die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.